neue Serie Vorfreude. Der startet heute. Ich habe mich gefreut, jetzt gerade während dem Betten, dass ihr auch schon an die Ernte vom nächsten Jahr denkt. Das ist auch so eine Vorfreude für nächstes Jahr, wenn man daran denkt, ja, nächstes Jahr dürfen wir dann wieder etwas ernten. Wir wollen in dieser Serie gerne ins Alte Testament hineinschauen, weil ganz vieles im Alten Testament schon auf Jesus hinweist. Und wir haben den Untertitel gesetzt, alles weist auf Jesus. Da könnt ihr euch freuen auf die Serie, die jetzt ein paar Mal wird sein. Und es ist auch heute so, wenn man sieht ein paar Gottesdienste, dass ihr jederzeit dürft Gebet in Anspruch nehmen, während der Predigt schon, während dem Lobpreis nachher. Hinten sitzt Barbara Graubner und wenn jemand irgendetwas spürt, manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht zu lange wartet. Egal, ob das jetzt, dass dir etwas in den Sinn kommt, wo du denkst, hey, ich habe so auf dem Herzen Jesus Danke zu sagen, auch dann darf man Gebet in Anspruch nehmen. Das müssen ja nicht immer die grossen Probleme sein. Ich nehme oft Gebet in Anspruch. Und ich freue mich, dass wir den Dienst haben und dass Barbara zur Verfügung steht, immer das Gebetsteam hinein, während dem ganzen Gottesdienst. Also wenn dir irgendwo warm ums Herz wird, wo du denkst, jetzt will ich das gern loswerden, dann steh einfach auf und geh hinterher, sie wird dann mit dir in einen ruhigen Ort gehen. Ja, ich will euch jetzt mit reinnehmen in eine Geschichte, wo ich nicht einen Bibeltext nur lese, sondern euch ein bisschen erzähle. Viele von euch haben das schon ganz oft gehört und gelesen. Wir wollen hineinschauen in die Geschichte vom Abraham. Wie hat es angefangen beim Abraham, hat er am Anfang geheißen. Er ist gerufen worden, geh aus deinem Vaterland. Spannend ist, er war 75 gewesen. Ein paar sind ungefähr in dem Alter. Jetzt stell dir vor, Gott sagt zu dir, geh aus deinem Vaterland. Das ist eine Herausforderung in dem Alter. Aber er hat es gewagt. Und Gott hat ihm zugesichert, 1. Mose 12, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also er hat ihm immer wieder Verheißungen gegeben und hat ihn gerufen. Es ist dann auf der Wanderung auch Hungersnot gekommen. Er ist auf Ägypten mit seiner Frau. Er ist schon, als er losgegangen ist, war er geheiratet mit der Sarai. Eine Hungersnot gegeben. Er hat sich getrennt von seinem Neffen, vom Lot. Die Geschichte kennt ihr sicher auch. Ganz spannend. Und immer wieder die Wiederholung von der Verheißung. Ich will dir ein Land geben. Ich will deine Nachkommen machen so zahlreich wie der Staub auf Erde. Und dann lesen wir weiter im Kapitel 14, dass die Sarai, ist ja auch nicht mehr die Jüngste, immer noch kinderlos ist. Er hat die Verheißung, dich und deine Nachkommen will ich segnen. Und ich kann mir das vorstellen, wie er über Jahre hinweg immer überlegt hat, wie soll das funktionieren? Meine Frau wird nicht schwanger. Und Gott verheißt ihm einen Sohn und deine Nachkommen sollen so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und Sarah hat immer noch kein Kind. Und dann sind wir Menschen, wenn wir den Eindruck haben, ja Gott, ich muss ihm ein bisschen nachhelfen. Der hat es offenbar nicht ganz im Griff. Auch Sarah hat gedacht, ja, deine Nachkommen sollen gesegnet werden. Jetzt müssen wir schauen, dass es dann auch Nachkommen gibt. Ich schaffe es nicht mehr. Also hat sie ihre Magd ihm gegeben, Hagar, sie hat selber in die Hand genommen und hat sie dem Abraham zur Frau gegeben. Die Hagar ist dann schwanger geworden und aus ihrer Use ist der Ismael entstanden. In dieser Zeit ist der Abraham 86-jährig war. Mit 86 hat er seinen ersten Sohn gezeugt und bekommen. Dann ist es etliche Jahre gegangen. Er war 99-jährig. Und mit 99 hat er Besuch bekommen. Er hat Besuch bekommen von drei Männern, die er zuerst nicht gewusst hat, wer und wo und was. Aber da war auch wieder die Verheißung, im nächsten Jahr wirst du einen Sohn haben. Du sollst gesegnet sein. Vielleicht hat er gedacht, ja, an sich habe ich ja schon einen Sohn. Aber einen Sohn mit der Sarah. Und dann hat er angefangen zu lachen. Wenn uns etwas unlogisch ist, so völlig ab der Welt, dann fangen wir auch an zu lachen. Wie soll das denn möglich sein? Also ich bin dann schon Hunderte und Sarah ist dann schon 90. Auch Sarah hat ganz fest gelacht in ihrem Herz, wo sie das gehört hat. Und dann kommt die Aussage, sollte dem Herr etwas unmöglich sein? Nachdem Gott eben die Verheißungen ihm gegenüber Abraham immer wieder bekräftigt hat, nachdem er so erschütternde Sachen erlebt hat wie Sodom und Gomorra, ist er dann an mit der Verheißung, im nächsten Jahr sollst du einen Sohn mit der Sarah bekommen, ist zu Ägypten gewesen, und hat seine Frau dem Herrscher angeboten als Frau, weil er gesagt hat, wie soll ich das überleben, wenn die wissen, dass wir geheiratet sind, der wird mich umbringen, du bist so schön. Und er hat sie angeboten und hat gesagt, du darfst sie heiraten, sie ist nur meine Schwester. Dass sie seine Schwester war, ist sogar richtig. Seine Halbschwester ist sie gewesen. Aber er war auch geheiratet und hat das verleugnet. Sarah soll doch gemäß von dieser Verheißung soll sie im nächsten Jahr einen Sohn zur Welt bringen. Aber wäre das denn auch Abraham sein Sohn, wenn sie mit dem anderen Mann wird ein Kind zeugen? Jahrzehntelang haben sie doch schon gewartet. Wie hätte das jetzt sollen gehen, wenn sie dem Abimelech seine Frau wird werden? Und der Abraham hat, ob bewusst oder unbewusst, das will ich mich nicht darüber erheben, er hat die Verheißung gefährdet, indem dass er seine Frau angeboten hat, einem anderen. Der Bund Gottes ist ins Wanken geraten. Wenn uns als Menschen das überhaupt möglich wäre, den Bund Gottes ins Wanken zu bringen. Ich glaube, Gott hat eben alles trotzdem im Griff. Er hat gleich den Überblick. Gott steht treu zu seinem Bund, den er gemacht hat. Und er nutzt die Untreue von Abraham, um seine Treue noch klarer herauszustellen. Um den Abraham zu demütigen und zu sich zurückzurufen. Das Ganze ist nämlich aufgeflogen und der Abraham musste jetzt eingestehen, dass er geheiratet ist mit der Sarah. Gott bewahrt seinen Bund. Er lässt nicht zu, dass seine Verheißungen, seine Versprechen, die er gegeben hat, dass die zunichte gemacht werden von irgendjemandem. Er verwirklicht alles, was er versprochen hat. Und das erkennen dann auch der Abraham und Sarah. Und wir alle dann in dem Geschehen von dem heutigen Predigtext. Denn Sarah wird dann endlich schwanger. Wow, was für ein Wunder. Sie bringt einen Sohn zur Welt. Und das erfreuliche Ereignis ist durchaus nicht nur aus menschlicher, aus familiärer Hinsicht interessant, sondern Gottes Wort schildert uns da ein ganzes Stück Heilsgeschichte. Eine Geschichte, die über lange Zeit uns prägt und das Heil hervorbringt. Und das erkennen wir, wenn wir näher auf die Person vom Isaak jetzt schauen. Und seine Bedeutung für die Entfaltung von Gottes Bund mit dem Abraham werden anschauen. Zum anderen werden wir Zeugen von der Souveränität von Gott. Gott ist nicht abhängig von dem, was wir machen, wie wir entscheiden, wie untreu wir sind, sondern er ist souverän und er handelt souverän. Wir wollen in dieser Predigt drei Abschnitte anschauen. Als erstes die Bedeutung vom Isaak. Die Bedeutung vom Isaak. Die Bibel ist an ganz viele Stellen ja nicht immer einfach zum Verstehen. Vor allem haben Christen oft Mühe mit dem Alten Testament, das gut zu verstehen. Und gerade dann, wenn wir es nicht so gut verstehen, dann neigen wir manchmal dazu. Danke dir, merci. Ich hätte das Glas da vorne, bin nur nicht auf die Idee gekommen, aber ich danke dir. Gerade dann, wenn wir eben etwas nicht verstehen, dann neigen wir dazu, nur die vordergründig geschilderte Ereignisse so wahrzunehmen und zur Kenntnis zu nehmen. Und dann versuchen wir, irgendwie das Ganze auf unser Leben zu übertragen. Und dann wird die gewichtige Frage gestellt, wenn man einen Bibeltext liest im Alten Testament, was lernen wir jetzt daraus? Habe ich x-mal gehört. Was lernen wir jetzt daraus? Was heisst das für uns? Und das kann manchmal ganz heikel sein, weil die Heilige Schrift, Gottes Wort, dann wie zu einem Kochbuch degradiert wird. Was sagt sie zu meiner Lebenssituation? Ich schlage die Bibel auf und dann zeigt sie das, jetzt muss ich das genauso und das ist jetzt für mich. Das kann heikel sein. Für jede Lebenssituation hat man den Eindruck, findet sich dann ein bestimmtes Rezept in der Bibel. Jetzt nehmen wir zum Beispiel den Text von heute und haben in unserer Gesellschaft ein Paar, wo kein Kind überkommt, wo sich seit langem Kind wünscht, aber es wird nicht klappen. Jetzt könnte man den Text lesen, die Geschichte von der Sarah, wo Monate, Jahre, ja Jahrzehnte schon gewartet hat auf ein Kind. Und dann endlich doch noch schwanger geworden ist. Und wenn man jetzt die Frage stellt, was lernen wir daraus? Was heisst das für uns? Dann könnte man auf den Gedanken kommen, wir müssen nur geduldig sein. Wir müssen auf Gott vertrauen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist die Frage, ob wir den Text denn in dem Moment richtig verstanden haben. Hoffnung auf Gott zu haben und Vertrauen auf ihn zu haben, das ist immer richtig, ist immer gut. Gar keine Frage. Das sind Eigenschaften, Geduld, Hoffnung, Gottvertrauen, wo jeder Christ braucht. Aber der Text ist doch mehr als bloß eine moralische Lektion und ein Rezept für eine christliche Familie oder für das Geduld zu haben, ein Kind zu bekommen. Wir können das nicht auf x beliebige Familien einfach so übertragen. Es ist eine ganz besondere Geschichte. Die Verheißungsgeschichte, wo Gott Abraham etwas versprochen hat, etwas verheißen hat, wo er in Gang setzen will und wo dann geht und hinweist bis auf Jesus. Bei dieser Verheißung Gottes an Abraham, da treten immer wieder ähnliche Aussagen in den Vordergrund. Was Gott ihm verspricht, ich habe die Liste ist noch nicht vollzählig. Ein paar Vers aus dem 1. Mose. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Deinem Samen will ich dieses Land geben. Ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Zähle die Sterne, so soll dein Same sein. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ich will Sarah segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Also nicht nur von der Hagar, sondern von der Sarah. Siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. X-mal hat Gott versprochen, verheißen, ihm in seine Situation, weil Gott nicht nur seine Familiengeschichte am Planen ist, sondern die ganze Heilsgeschichte am Planen ist und im Überblick hat. Der Sohn, Isaak, der war etwas ganz Besonderes gewesen. nicht eben nur wegen dieser langen Zeit, wo sie sich gesehnt haben auf ein Kind, sondern weil er der verheißene Same für den Abraham ist, wo dann weitergeführt wird in den Bund, wo Gott mit seinen Leuten macht. Und vor dem Hintergrund, wo wir das haben, erscheinen Vergleich mit bestimmten Familiensituationen, in denen wir drin stecken, doch ein bisschen unangebracht, vielleicht sogar anmassend. Und das gilt umso mehr, wenn wir bedenken, dass der Isaak selbst eigentlich nur stellvertretend für einen gestanden ist. Isaak ist der Same gsi, der Nachkomme von Abraham, im Gegensatz zu anderen Nachkommen. Er hat ja auch noch den Ismael gehabt. Der Ismael ist genauso Sohn Abrahams. Aber er ist eben nur Sohn Abrahams. Gott hat ihm deutlich gemacht, der verheißene, der versprochene Same, das ist der Ismael. Isaak. Excuse. Manchmal geht es von da ins Hirn. Stört es ein bisschen. Aber es ist gut, dass ihr aufpasst. Also er hat zwar zwei Söhne gehabt und alle anderen Kinder auch noch, auf denen ist die Verheißung nicht gelegen. Und das macht das Besondere aus. Das macht das Heilsgeschichtliche aus, wo sich dann später weiterführt. Und darum kann dann auch der Apostel Paulus in Galater 3 in Isaak wie so einen Vorschatten für Christus sehen. Galater 3, 16, da heißt: Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Also der Paulus deutet das Ganze schon, der versprochene Same, auf Christus hin. Alles weist da in dem alttestamentlichen Text schon auf Jesus Christus hin. Hinter Isaak steht letztendlich Jesus Christus, wo schon verheißen ist und wo auf ihm eine Verheißung liegt. Letztlich zielt alles auf Christus. Und in ihm sind sie dann verwirklicht worden, die Verheißungen. Er ist der Same, der so zahlreich wie die Sterne am Himmel, nämlich durch alle, wo in sein Lieb eingefügt sind, wird. Er hat das Land geerbt, das durch Kanaan angedeutet war, aber wo letztendlich aufs Himmelreich, das Reich vom Vater im Himmel zielt. Und nur in ihm sind wir auch alle Erben. In ihm werden alle Völker gesegnet. Und das ist da schon verheißen, ist da schon vorhergesagt am Abraham. Alle Völker von der Erde werden gesegnet durch den Samen. Und weil sein Heilswerk unterschiedslos Menschen aus allen Nationen einschliesst, eben alle Völker von der Erde sollen gesegnet werden. Und das ist der eine, der eine Same, der eben über den Isaak dann weitergegangen ist. Und wir haben heute ganz, ganz leicht reden. In heutiger Zeit, wir kennen ja nicht nur das Neue Testament, wir kennen das Alte Testament, wir haben alles wie im Überblick miteinander. Wie ist das wohl für den Abraham und Sarah gewesen? Was hätte Abraham von diesen zukünftigen Sachen können wissen? Jesus selber sagt in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Also der Abraham hat eigentlich im Herz schon können etwas ahnen von dem, was Gott dann wird tun. Oder Hebräer 11, 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, da war auch der Abraham dabei gewesen, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Also sie haben vertraut, obwohl es noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Also, der Abraham und Sarah, in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen, wie sie mit Gott unterwegs gewesen sind, haben sie gleich auch eine Vorahnung bekommen, eine Vorfreude bekommen auf das, wo wird kommen. Wir dürfen ahnen, dass der Abraham und Sarah hinter ihrem Kind Isaak letztlich mit viel Unwissenheit, Unsicherheit und Zweifel, die dabei war, aber trotz allem durch Glauben, der Christus schon aus der Entfernung haben können erahnen. Und das führt uns zum Zweiten. Es ist gestanden durch den Glauben. Denn der Glaube spielt in der ganzen Geschichte eine wichtige Rolle. Und damit sind wir eben beim zweiten Teil der Predigt. Wie ist das jetzt nochmal mit der Sarah gewesen? Da haben die drei Begleiter sie begleitet, sie hat gelacht in ihrem Herz. Und dann heisst, sie hat eben im Hintergrund zugelost, sie lachte in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden, dazu ist mein Herr ein alter Mann. Und Sarah hat auch später gelacht, nachdem das Isaak geboren war. Und dann hat sie aber gesagt, und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Das Interessante ist, das damalige Lachen und das jetzige Lachen ist beides ein Lachen, aber unterschiedlich. Es stehen zwar die gleichen Worte da, aber beim ersten ist es eigentlich mehr treffender als Spott bezeichnet. Sie hat voller Unglauben gelacht. Denn worin ist ihr Problem gesteckt? Sie hat nur auf sich und den Abraham geschaut. Wir können es nicht mehr miteinander. Es funktioniert nicht. Es steht, sie hat es nicht mehr erlebt wie auf der Frauenart und Weise. Bei ihr ist also alles vorbei gewesen. Menschlich gesehen, null Chance. Und darum hat sie auch die Hagar gegeben, damit die Verheißung doch irgendwie erfüllt wird. Sie hat selber in den Griff genommen. Und sie hat gewusst, alle Voraussetzungen, dass ich ein Kind überkomme, sind nicht gegeben. Aber Gott kommt auch ohne Zutun von uns Menschen zu seinem Ziel. Und ich habe bei der Vorbereitung überlegt, ob Gott vielleicht bewusst so lange gewartet hat. Dass sie nicht kann sagen, okay, Gott hat meine Unfruchtbarkeit einfach ein bisschen korrigiert oder vielleicht habe ich es auch gleich noch selber irgendwie in der Hand gehabt. Nein, sie hat komplett nichts mehr in der Hand gehabt. Und das Ganze weist uns dann auch auf die Geschichte, wo wir jetzt zugehen. Jetzt gehen wir dann in die Advents- und Weihnachtszeit rein. Wo viele sich fragen, wie soll das gehen, dass eine Jungfrau schwanger wird? Gott hat das nicht nur einmal geschafft, sondern hat es auch da geschafft. Wenn Gott etwas verheißt, dann ist ihm nichts unmöglich. Und er steht zu seinen Versprechen. Wenn wir glauben, dass in uns irgendetwas sagt, wo vor Gott etwas gilt, wenn wir glauben, dass er in Jesus Christus alles für unsere Erlösung zwar vorbereitet hat, aber dass es nur an mir liegt, dass ich jetzt den Schritt auf ihn muss zutun und mich für Jesus entscheide, ich habe es im Griff. Und wenn wir glauben, dass wenigstens jetzt irgendetwas in uns angelegt ist, dass uns bei Jesus Christus haltet in unserem Alltag. Wenn wir das alles glauben, dann müssen wir erst wie Sarah erkennen, dass das vielleicht ein großer Irrtum ist. Wir haben manchmal als Menschen so den Eindruck, wir haben alles im Griff. Aber wenn wir es uns ehrlich werden voreinander, müssen wir sagen, nein. Nein, ich habe es nicht im Griff. Aber er hat alles im Griff. Er kann die ganze Geschichte lenken. Er kann eine Frau schwanger machen, wo es gar nicht mehr möglich wäre. Und er kann seinen Sohn auf die Erde schicken durch eine Jungfrau, wo nicht einmal ein Mann beteiligt ist. Und Gott schenkt dem, der nichts vorzuweisen hat, das ganze Heil in Christus. Und er wirkt das Wollen uns vollbringen, wie es im Philipper steht. Und als letzter Punkt noch Gottes Treue zu seinem Wort. Gott verheißt eben nicht nur etwas, sondern er steht dazu. Er hat's, wenn das irgendein Mensch gesagt hätte, du sollst im nächsten Jahr noch ein Kind bekommen, dann müssen wir sagen, ja, du hast gute Ideen, gute Gedanken, aber nein, der lebendige Gott, der Schöpfer selber, dreieinige Gott, er hat es verheißen. Wenn er etwas verspricht, dann haltet er das ganz gewiss. Und jetzt wäre die Liste von, die einen würden sagen, von fanatischen Verheißungen wirklich lang. Gott hat ganz viel versprochen und verheißen. Aber wisst ihr was? Die sind alle ernst gemeint. Und nichts wird ihn daran hindern, all das zur Erfüllung zu bringen. Egal, was irgendein Mensch tut, was er denkt, was er dagegen versucht zu bewirken. Und selbst wenn man menschlich gesprochen nur verzweifeln kann, den Kopf schütteln, steht Gott treu zu seinem Wort und er vergisst kein einzige von seinen Versprechen, von seinen Verheißungen. Und er sagt zum Beispiel auch, ich bin bei dir in deinem Alltag. Alle Tage bis an der Weltende. Ich bin bei dir, das darfst du nehmen. Auch wenn du nicht daran glaubst, es ist so. Er ist bei dir. Und Gottes Verheißungen sind da. Er ist treu. Und das Interessante ist, sogar wenn ich untreu bin. Sarah ist ihm untreu gewesen, sie hat ihm Hagar gegeben. Der Abraham ist untreu gewesen, er hat selber müssen lachen. Und er hat seine eigene Frau jemand anderem angeboten. Auch wenn du untreu bist, er ist treu und steht zu seinen Versprechen. Er hat verheißen, dass sein Sohn wird kommen, der Messias, der uns errettet. Auch die Verheißung steht da. Wir dürfen jetzt Abend mal feiern miteinander. Das ist ein Versprechen, das er gibt. Er ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er hat den Tod besiegt und er nimmt alles von dir weg, was nicht zu Gott dazu passt. Das ist eine gewaltige Verheißung, ein gewaltiges Versprechen. Und er kommt nicht auf deine Leistung an. Wie treu oder untreu du in letzter Zeit gewesen bist. Du darfst an den Tisch vom Herrn kommen. Und das einfach als Geschenk in Empfang nehmen. Dich erinnern an das, was er tut. In Jeremia 31, Vers 31 steht, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich sage mit euch, einen neuen Bund schließen. Er hat mit dem Abraham einen Bund geschlossen, jetzt wird er einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Verheißung. Und wenn du heute auch deine Sünden von ihm ausbreitest und ihm abgibst, er nimmt es weg und du musst morgen nicht mehr daran denken. Du musst morgen nicht mehr wieder kommen und sagen, oh, Jesus, es tut mir im Fall immer noch leid. Er hat es schon längst vergessen. Und selbst wenn du untreu wirst, er bleibt treu. Er steht da, dass du immer zu ihm darfst kommen. Das Angebot steht. Ich würde jetzt gerne beten, bitte, dass das Techniker und der Lobpreis zu mir führen kommt, dass wir dann das Abendmahl miteinander nehmen können. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort dürfen haben. Und ich finde es gewaltig zu entdecken, wie auch schon im Alten Testament so viele Hinweise sind auf dich, auf dein Kommen, auf deine Erlösung. Danke, Vater, für all die Versprechen, die Verheißungen, die wir haben und wo wir im Rückblick dürfen sehen, wie viel schon eingetroffen ist, wie du einfach zu deinem Wort stehst. Du bist ganz anders wie mir. Du sagst nicht einfach etwas und haltest nachher nicht. Du bist treu und zuverlässig. Und ich danke dir, dass du Jesus ans Kreuz gegangen bist, dein Blut vergossen hast, aus Liebe zu mir. Du wolltest die Beziehung zum Vater wiederherstellen, weil ich das niemals könnte. Ich kann mich nur so anstrengen, aber es gelingt mir nicht. Ich bin einfach ein Sünder. Und ich stehe jetzt vor dir und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du alles bereinigt hast, dass du all die Schuld von mir, von der ganzen Welt auf dich genommen hast. Und dass der Vater dich auferweckt hat und das angenommen hat und auch in mir ein neues Leben darf entstehen. Danke, dass du treu bist, auch wenn ich untreu bin und dass ich jetzt an deinen Tisch darf kommen. Mich erinnere an das, was du für mich tun hast. Wir danken dir für Brot und Saft. Und wir wollen jetzt wirklich an das denken, was du für mich tun hast und dir von ganzem Herzen danken. Dir danken, dass das auch ein Versprechen und eine Verheißung ist, das ich darf für mich jetzt einfach annehmen. Nicht muss hinterfragen. Du reinigst uns von aller Schuld und denkst nicht mehr dran. Danke vielmals dafür. Wir beten dich an. Amen.